Ich kriege jetzt schon richtig so ein Kribbeln in der Haut, ja. Also da bist du am Herz des Unternehmens unterwegs und das macht mega viel Spaß und zeigt auch am Ende, wenn du das mit den Menschen zusammen machst, ja, dann wird das auch erfolgreich.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Sebastian und wir sprechen über digitale Bildung, unsere Next Level Startup Initiative und SuperheldInnen. Du beschreibst dich selbst als Wandler zwischen den Welten, zwischen Bildungsinnovation und Beratung. Ich bin total gespannt darauf, diese Themen heute mit dir zu besprechen und freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi Sebastian.
Hallo Anne, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Erzähl mal, wer bist du?
Mein Name ist Sebastian Holze. Ich bin Director bei PwC im Bereich People and Organization und Digital Education. Und ich bin gleichzeitig Geschäftsführer der DBU, der Digital Business University of Applied Sciences in Berlin.
Vielen Dank, Sebastian. Auf die ganzen Themen kommen wir gleich auch zu sprechen, aber ich habe noch ein paar Fragen davor vorbereitet. Genau wie ich hattest du ja über ein Praktikum bei PwC Deutschland deine erste berufliche Erfahrung bei PwC. Wie ist es dazu gekommen?
Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich habe an der Uni schlichtweg einen PwCler als Prof oder als Dozenten gehabt und das war im Grundstudium externe Rechnungslegung und dieser PwC-Kollege hat damals uns allen gesagt, naja, ihr wollt ja alle mal Wirtschaftsprüfer werden, bei mir lernt ihr da ja nicht nur HGB, nein, ihr lernt auch IAS, IFRS und ein wenig USGAP. Ich dachte, mein Gott, das ist ja ein verrückter Typ, was macht denn der eigentlich so ganz genau? PwC hatte ich schon mal gehört, ja, aber habe mich da jetzt nicht intensiv mit beschäftigt, war ja noch ganz am Anfang des Studiums und habe dann mir mal angeguckt, was PwC eigentlich so macht und war dann, ich wusste gar nicht so, oh mein Gott, was tun die alles? Das ist ja ganz verrückt, total viele spannende Themen und auch nicht nur Wirtschaftsprüfungen, da war ich dann ganz beruhigt und habe dann dort eine Stelle auch im Bereich ja Vertrieb, Marketing, wenn man so will, entdeckt, ja. Und durfte dann hier für einen Vorstand damals ein Praktikum absolvieren. Im Bereich Prüfung, aber mit einer sehr vertrieblichen Orientierung.
Jetzt hattest du gerade von der Uni gesprochen. Was hast du denn genau studiert?
Ich habe Kommunikationswissenschaften, BWL und, jetzt wird's verrückt, Germanistik studiert.
Wie kommt man dazu?
Wie kommt man dazu? Indem man noch einen Magister macht. Ja, das wird der ein oder andere Zuhörer, die eine oder andere Zuhörerin vielleicht noch gar nicht mehr kennen. Und dort musste man halt mehrere Fächer belegen, wenn man so will. Ich selber war mir nie so sicher, was willst du jetzt eigentlich am Ende machen? Reine BWL war mir zu trocken. Philosophie, Kommunikationswissenschaften, das war mir irgendwie dann doch zu wenig greifbar. Und am Ende hat das Magisterstudium die Möglichkeit gegeben, diese Fächer miteinander zu kombinieren. Und dann musste ich in dem Fall noch ein drittes Fach nehmen. Und dann dachte ich mir, na gut, geschrieben hast du schon immer gerne, du redest gern, Germanistik kann nicht falsch sein. Und ich habe im Studium trotzdem immer gedacht, das ist so ein Zusatzfach, was mir am Ende nicht viel bringen wird. Ja, Mittelhochdeutsch, Entwicklung von Sprache. Und am Ende muss man sagen, wenn du Berater bist, wenn du gewisses Fachwissen hast, dann ist es total wichtig, das auch gut in Sprache zu verpacken. Ja, und da habe ich schon durchaus gemerkt, dass das mit ein gewisses Alleinstellungsmerkmal ist. Die Dinge, die ich da gelernt habe, die kann ich auch noch heute wirklich gut gebrauchen.
Sehr spannend. Jetzt sind seit deinem Praktikum bei PwC damals ja schon knapp 13 Jahre vergangen und du durftest die unterschiedlichsten Positionen bei PwC wahrnehmen. In welchen Bereichen warst du denn genau tätig und an welchen Themen hast du da gearbeitet?
So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu lang werde, ja? Also mein Praktikum, wie gesagt, das war in einer vertriebsunterstützenden Funktion im Bereich Assurance. Danach bin ich Werkstudent gewesen, habe unter anderem HR bei uns unterstützt, habe bei Recruiting mitgemacht, bei Talent Events und so weiter. Das habe ich 2 Jahre lang gemacht und bin danach fest bei PwC eingestiegen. Eingestiegen bin ich dann im Bereich Innovationsmanagement, habe da sowohl Kunden beraten, also im klassischen Consulting, aber auch das Innovationsmanagement von PwC mit aufgebaut und habe da immer mehr Kontakt dann mit mittelständischen Unternehmen gehabt, mit Familienunternehmen und auch mit dem Vorstand in dem Bereich. der dann irgendwann sagte, Mensch, Sebastian, du brennst so für diese Themen, du brennst für Innovation, aber auch für dieses Kundensegment. Möchtest du nicht da vielleicht auch eine Rolle übernehmen, bei mir im Team und das ganze Thema mit ausbauen, weil wir, das glaubt man ja immer gar nicht so, wir arbeiten ja nicht nur mit Konzernen, ne, das ist ja bei den ganzen Big Four immer so, die machen nur Konzerne. Nee, wir arbeiten mit ganz viel Mittelstand, mit Familienunternehmen, auch mit Startups. Mhm. Und wir haben da den Fokus dann zu der Zeit nochmal intensiv auf dieses Segment gelegt, braucht ein starkes Vertriebsteam. Und da bin ich dann Vorstandsassistent geworden und habe die Gesamtstrategie so für den ganzen Bereich und auch für Europa mitentwickeln dürfen. Eine ganz große Ehre, hat ganz viel Spaß gemacht und habe da dann aus der Rolle hinaus zunehmend dann irgendwann nach einer Zeit dann so die Teamleitungsfunktion übernommen und bin gleichzeitig wieder ins Beratungsgeschäft zurückgegangen, weil ich nach 2-3 Jahren Vorstandsassistent gemerkt habe, okay, das könntest du jetzt immer machen, das macht total viel Spaß, aber irgendwie willst du nicht nur jedem sagen, hey, Digitalisierung im Mittelstand, wie verkauft man das gut? Sondern am besten willst du auch mal wieder dann zum Kunden hingehen. Und so bin ich dann nach und nach wieder ins Projektgeschäft zurückgegangen und habe am Ende dann, oder was heißt am Ende, das ist jetzt so 3 Jahre her oder so, habe ich dann den Fokus sehr auf die People-Seite gelegt, bei digitalen Transformationsprojekten. Das heißt, die große Frage, die sich immer wieder stellte, haben wir dann gemerkt, ist nicht, wie implementiere ich eine Technologie, wie entwickle ich neue Geschäftsmodelle, ist eine Fragestellung. Aber am Ende scheitern diese Projekte und die Transformation, die dahinter steckt, immer am Menschen. Ja, weil am Ende ist vieles immer noch, auch Digitalisierung ist sehr, sehr menschlich. Und ja, da habe ich dann so für mich gemerkt, so, ne, auch wenn man so auf mein Studium mal zurückguckt, hey, da kann ich einfach auch meine Stärken ausspielen, das macht mir Spaß. Und so bin ich in diesem Bereich Digital Education und People and Organization gekommen.
Okay, ja, ich finde es total beeindruckend, welchen Werdegang du bisher bei uns hingelegt hast. Und wir gehen gleich auch nochmal im Detail auf deine jetzige Tätigkeit ein. Davor möchte ich aber unter anderem wissen, ob du eine konkrete Fähigkeit ausmachen kannst, die dich dahin gebracht hat, wo du heute bist.
Ich glaube, das heißt eine, ja, aber es ist so ein bisschen Offenheit und Flexibilität, würde ich sagen. Also, weil für mich war das immer klar, das sieht man schon am Studium, ich war sehr interdisziplinär schon immer unterwegs. Ich wollte mich auch nicht unbedingt festlegen, nur BWL oder jetzt nur Innovationsconsulting. Und habe dann für mich gesagt, okay, wer bin ich, was macht mich aus? Und ich bin halt jemand, der interdisziplinär denkt. Der offen ist, der immer wieder auch dieses Neue braucht, ja, und auch Heterogenität total mag. Und das hat mich dann so vorwärts gebracht, dass ich gesagt habe, so bin ich, das mache ich und bin auch flexibel im Kopf und ich arbeite mich gerne in neue Themen rein. Und das hat das dann auch ermöglicht, ja.
Okay, jetzt hattest du gerade schon die Frage, wer bin ich, angesprochen. Und ich weiß, dass du auch an einem Programm für Führungskräfte teilnehmen durftest, wo es auch um diese Frage ging, aber auch um die Frage, welchen Einfluss möchte ich denn auch haben? Welche Erkenntnisse hast du denn aus diesem Programm ziehen können und welche Themen sind dir persönlich ganz besonders wichtig?
Also das Programm, muss man wirklich mal sagen, ist wirklich das Beste, was ich bisher gemacht habe. Das nennt man My Way. Das ist ein Programm für Senior Manager und führt wirklich darauf hin, dass man sich intensiv nochmal mit sich selber beschäftigt. Ja, und wirklich schaut, okay, wer bin ich? Wofür stehe ich? Was möchte ich meinen Kunden für einen Mehrwert mitgeben, aber auch was für eine Führungsperson möchte ich sein. Ja? Und da habe ich für mich ganz klar mitgenommen, ich möchte genau das einfach auch für mein Team und auch für Kollegen sein, nämlich jemand, der eine neue Generation vielleicht auch von Führungskräften repräsentiert, die insbesondere, ja, ich habe das damals mal so gesagt im Statement, Consulting-Business machen, ja, und gleichzeitig trotzdem ein liebender Papa sein können. Weil das klingt so easy, das ist überhaupt nicht easy. Und trotzdem will ich zeigen, das funktioniert, ja, weil das ist schon ein ganz schöner Spagat. Also die berühmte Work-Life-Balance da auch zu halten. Und ich glaube trotzdem, dass das geht, ja, wenn man halt flexibel auch im Kopf ist, wie man arbeitet, wie man zusammenarbeitet, wie man auch Vertrauen gibt. Ja, ich bin da sehr, sehr, mein Team weiß das. Mir ist es überhaupt nicht wichtig, wann jemand wo ist oder irgendwas tut, sondern mir ist es wichtig, dass wir alle gemeinsam zur richtigen Zeit die richtigen Ergebnisse liefern. Und ich gebe da immer sehr, sehr viel Freiheit. Und ich glaube, Vertrauen ist total wichtig. Und ganz, ganz viele andere, ich sag mal zum Teil konservative Strukturen, ja, die uns einfach noch vor 10 Jahren geprägt haben, die sehe ich überhaupt nicht. Ja, ich habe auch relativ unausgeprägtes Hierarchiedenken, kann man sagen, ja. Ich finde da auch, ein Praktikant kann einen riesen Mehrwert liefern in einem Team, genauso wie ein Senior Manager oder eine andere Person. Und jeder bringt am Ende, das ist so, glaube ich, das habe ich bei MyWay auch so mal rausgearbeitet, so, ich meine, die Avengers, ne, ist ja jedem bekannt, ja, da sind 1000 Leute drin von Hulk und Spider-Man, Superwoman, was weiß ich was. Und warum funktioniert das bei denen so gut? Weil die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und ich glaube, das ist in der Arbeitswelt genauso. Ja, und da ist es egal, ob jemand der Spider-Man ist oder jemand die Superwoman oder andere besondere Fähigkeiten hat. Alles kann dazu beitragen, erfolgreich zu sein, gemeinsam und sich gut zu ergänzen. Ja, es muss nicht jeder alles können. Und die Zeiten sind generell vorbei. Die Zeiten, in denen man alles selber und alleine machen, auch wir Berater, ja, glaubt man nicht, auch wir Berater können nicht alles, sondern man muss sich dann zusammentun, Allianzen schmieden, das heißt in Teams, aber auch mit anderen Unternehmen, um erfolgreich zu sein.
Ein sehr schöner Vergleich, Sebastian. Ich behaupte, der diesjährige Juli ist für uns beide ein sehr besonderer Monat, denn versprochen wird ein Jahr alt, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und der Juli ist auch der Monat, in dem du zum Director befördert wurdest. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Und auch der Monat, in dem du dich in die Elternzeit verabschiedest. Ich finde das total großartig, dass du das machst, dir die Zeit dafür nimmst und auch, ja, meines Erachtens ein sehr, sehr großes Vorbild dafür bist. Damit bist du. Was hat dich denn zu dieser Entscheidung bewegt?
Also grundlegend ist es wieder so ein bisschen auch, ich will nicht sagen, MyWay war der Grund, weil ich habe auch schon bei meinem ersten Sohn im Elternzeit genommen, aber auch die Selbstreflexion, ne, was mir wichtig ist. Ich mache das regelmäßig, ich mache das jedes Jahr eigentlich, immer wieder. Aber in Summe muss man sagen, vielleicht vorab, ich habe zwei Kinder, zwei Söhne, die sind jetzt bald eins, ja, und vier. Habe eine ganz tolle Frau im Hintergrund. Also ich bin ihr Hintergrund, sie ist mein Hintergrund. Wir unterstützen uns da gegenseitig. Bin ich sehr, sehr happy, dass es gut klappt. Und mit dem Berater verheiratet zu sein, ist jetzt auch nicht immer so einfach, muss man da sagen. Und für mich hat Familie immer schon eine sehr große Bedeutung gehabt. Und wie ich gerade bei der MyWay-Vision im Prinzip ja schon gesagt habe, das zu kombinieren, ja, einfach einen Beruf, der einem Spaß macht, einen Beruf, der einen fordert. Weil ich, ganz ehrlich, ich gehe nicht zur Arbeit, nur um zu arbeiten. Ich gehe da hin, um was zu bewegen, ja, was voranzutreiben, für meine Teams, für meine Kunden Spaß zu haben. Ne? Der Moment, wenn ich morgens mal aufwachen würde und keinen Bock mehr hätte, dann würde ich mir auch Gedanken machen. Ich finde, das ist total wichtig. Und es gibt einen Spruch, der mir aus meiner Jugendarbeit so im Gedächtnis geblieben ist, der besagt, Arbeit ist das halbe Leben. Ja, und was heißt das? Das heißt eigentlich nichts anderes als auf der einen Seite verbringen wir einfach unglaublich viel Zeit auf der Arbeit. Jeder. Ja, selbst Leute, die sagen, hey, ich mache da ganz klar meine, weiß ich nicht, 37,5 Stunden oder ich mache nur einen Halbtagsjob und ich mache das auch nur, damit ich Geld verdiene. Ja, ist total legitim, das auch so zu sehen. Aber man verbringt da verdammt viel Zeit. Also sollte man idealerweise da irgendwie Freude dran haben. Ja. Und gleichzeitig sollte man nicht vergessen, dass es eine andere Seite gibt. Ne? Arbeit ist ja nur das halbe Leben. Und das ist für mich total wichtig, dass da eine gewisse Balance da ist. Ja, und das versuche ich eigentlich auch immer anderen Teams, Kollegen, Kunden mitzugeben und da auch sehr klar zu sein, ne? Dass man halt auch manchmal andere Prioritäten hat. Und das kann halt zum Beispiel eine Elternzeit sein. Und deswegen bin ich da auch sehr dankbar, dass auch PwC, dass meine Chefs das auch total supporten, die ganz klar gesagt haben, mach diese Elternzeit. Die Zeit kommt nie wieder. Ne? Wird eine tolle Zeit sein. Genieß es und danach geht's weiter. Ja, ich bin jetzt ja auch nicht außer Welt für weiß nicht Jahre, sondern ich bin 2 Monate nicht da. Dann sogar noch im Sommer, wo jetzt alle Menschen, glaube ich, danach lächzen, mal eine Pause zu machen. Also von daher wird das gut klappen und ich glaube, am wichtigsten ist, dass jeder für sich so diese Prioritäten definiert, klare Non-Negotiables auch definiert und sagt, das ist mir wichtig, da gibt es keine Diskussion. Und die Elternzeit war genauso ein Thema für mich.
Total spannend. Wenn du jetzt gerade sagst, Arbeit ist das halbe Leben. Ich habe verstanden, die andere Seite ist auf jeden Fall ein Teil deiner Familie. Gibt es daneben noch andere Dinge, die andere halbe Seite ausmachen?
Ja, natürlich. Ich bin dummerweise einer dieser Menschen, die viel zu viele Interessen haben. Das ist auch so eine ganz klare Schwäche, die mir seit Jahren auch in meinem PwC-Lernfeld ins Lernfeld eingetragen werden, ja. Aber in Summe muss man sagen, Sport ist total wichtig für mich. Ich bin Läufer. Das habe ich gelernt. Das kann man einfach auch gut überall machen, jederzeit. Da habe ich mir dieses Jahr 1500 Kilometer vorgenommen. Zur Halbzeit sieht es ganz gut aus. Ja, hoffe mal, dass da jetzt auch keine Verletzung oder irgendwas dazwischen kommt. Ansonsten mache ich auch gerne einfach was mit meinen Jungs oder mit meinem Großen jetzt, ob das jetzt Kletterhalle ist oder Trampolin oder irgendwie so unterwegs sein, Fahrrad fahren. Das finde ich spannend Und darüber hinaus bin ich sehr begeistert, so was Kunst angeht. Das kommt leider viel zu kurz. Ja, meine Frau hat gesagt, es gibt keine Wand mehr und auch in meiner Familie keine Wand mehr, die ich mit Bildern von mir füllen dürfte, sagen wir mal so. gebe auch gerne Museen. Und last but not least bin ich ehrenamtlich auch viel im Bereich Bildung unterwegs. Also weil ich schon immer eigentlich versucht habe, insbesondere Jugendliche im benachteiligten, wie sagt man, Stadtteilen, ja, auch dabei zu unterstützen, Einblicke auch in eine Businesswelt zu bekommen, in Jobs zu bekommen, in ja einfach vielleicht auch Technologie, Digitalisierungsthemen zu bekommen, die in der Schule einfach völlig unterrepräsentiert sind. Und da so ein bisschen meinen Teil dazu beizutragen mit anderen Unternehmern aus der Region, das macht mir total Spaß. Weil wenn du da auf einmal Kinderaugen siehst, die vorher halt nur die Option, ich sag mal, und nichts gegen diese Berufe, ne, aber so Polizist, Arzt, Anwalt, Lehrer kannten, ja, dann und dann auch mal merken so, boah, da gibt's ja tolle Sachen, vielleicht auch selber etwas unternehmerisch zu machen oder in einem viel technisch geprägteren Beruf zu sein, der nicht einfach nur Mathematik bedeutet, ja, oder physikalische Experimente, dann ist das schon richtig cool, ja.
Ja, das hattest du gerade ein Thema angesprochen, was ich auch noch ansprechen wollte, nämlich, dass du dich ja quasi schon meines Erachtens auch für die Revolution des Schul- und Bildungssystems einsetzt und im Kontext dessen hast du ja gemeinsam mit den Wirtschaftsjunioren Essen und Unternehmen die Mission Rudi ins Leben gerufen. Was genau steckt denn da eigentlich dahinter?
Ja, die Mission Rudi ist Schule Rhein-Ruhr trifft digitale Zukunft. Das ist ein Titel für eine Aktion, wo wir mit unterschiedlichsten, ja, engagierten Menschen aus der Region gemeinsam in Schulen gehen, um dort Workshops zu machen, ja, mit den Lehrern ergänzend zum Unterricht, um dort Unternehmertum zu lehren, um dort Digitalisierung, ja, anwendungsorientiert zu vermitteln. Und dort machen wir dann Workshops mit Kindern, wo wir ja innerhalb von zwei Schulstunden wirklich von einer kleinen Idee bis hin zu einem Papierprototypen Produkte entwickeln. Ja, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Wir sagen mal, der Silly Cow Case. Ja, was machst du, wenn du eine Kuh bekommst? Ja, wie kannst du daraus ein Geschäft machen? Und das sind schon ganz tolle Sachen wie der Gülle, der Gülle-Drohnen-Lieferdienst fürs Ruhrgebiet, ja, entstanden oder die Therapiekuh oder ganz, ganz viele andere tolle Ideen. Und das Spannende ist, dass wir damit den Kindern nicht nur beibringen, wie schnell man aus Ideen auch Geschäft generieren kann oder auch Unternehmer werden kann, wie schnell und einfach das geht. Ich meine, in Deutschland gibt es einfach auch inzwischen so viele tolle Fördermittel. Also können wir jetzt lange drüber diskutieren. Da gibt es auch ganz, ganz viele Wachstumsfelder, nenne ich es mal. Ja, aber wir stehen da eigentlich in Summe schon ganz okay da. Ne? Wenn man was machen will, dann kriegt man da auch viel Hilfestellung, viel Werkzeuge, auch Unterstützung finanzieller Art. Aber das so vermitteln ist das eine. Das andere aber auch einfach dieses, wie machen wir das? Ja, die Kinder arbeiten dann in kleinen Gruppen, da muss man präsentieren, da muss man pitchen. Ja, dann muss man sich auch mal mit dem anderen auseinandersetzen. Und dann passieren so Dinge, die im Unterricht halt nicht passieren. Ne? Und ich habe es im Vorgespräch schon mal erzählt, so eine Situation ist mir so wirklich hängen geblieben in meinem Kopf. Das war dann eine Tischgruppe mit Kindern aus unterschiedlichen Herkunftsländern, ja, oder zumindest ein Elternteil wahrscheinlich. Und dann war da ein arabischer Junge dabei und der sagte, hey Leute, lasst uns was mit Halal machen. Also der war total motiviert und die anderen Kinder haben ihn nur angeguckt mit großen Augen und sagten, was willst du mit deinem Halal, was ist das? Und dann haben die 6-7 Minuten über Halal gesprochen und auch seinen kulturellen Hintergrund, ne, was das für eine Bedeutung hat, warum, wieso, weshalb. Da findet sowas findet im normalen Unterricht ja gar keinen Platz. Ja, das findet nicht statt, so eine Diskussion. Und sowas dann durch diese Freiheit des Formats auch mit anzuregen, das ist ganz, ganz toll.
Spannend. Danke für das Beispiel. Ich glaube, das bleibt vielen da draußen jetzt auch im Kopf. Man merkt, glaube ich, dass die Zukunft der nächsten Generation dir ja sehr, sehr am Herzen liegt, beruflich, aber auch privat. Was verstehst du denn unter digitaler Bildung und warum denkst du, sollte ein zeitgemäßes Umdenken in Bildungsfragen stattfinden?
Also grundlegend, glaube ich, ist wichtig zu verstehen, wenn wir immer über digitale Bildung reden, dann hat das zwei Seiten. Zum einen geht es um den Inhalt, ja, dass wirklich auch Inhalte rund um Digitalisierung vermittelt werden. Was sind gewisse Grundtechnologien, was sind vielleicht gewisse Programmiersprachen, was sind vielleicht aber auch Tools, ja, die man benutzen kann. Oder was kann ich eigentlich alles mit einem Laptop, mit einem Handy so anstellen, ja, außer Netflix und Social Media. So inhaltlich, das ist diese Seite. Die zweite Seite ist die Form, ja, also die Art der Didaktik. Ich glaube, da sind wir zum Teil weit hinter dem, was möglich ist. sowohl in Unternehmen als auch in Schulen. Weil am Ende muss man sagen, wir könnten schon viel, viel mehr machen. Aber die große Kunst ist es am Ende auch, dass eine Verzahnung stattfindet. Und zwar eine Verzahnung unterschiedlicher Formate, also Präsenzformate, virtuelle Präsenzformate, reine Digitalformate oder auch Übungen und Ähnliches. Also wir sagen im Business-Kontext On-the-Job-Training. Und dass das auf der anderen Seite halt auch nicht so einfach ist. Ja, weil wir haben das jetzt, glaube ich, auch in der Pandemiesituation vielfach gesehen. Da werden auch Digitaltrainings dann als nicht so effektiv bewertet oder so, weil es so viel Selbstdisziplin bedarf und so weiter. Ja, ist so. Liegt aber auch daran, dass die meistens dann schlecht gemacht sind. Und man darf nicht unterschätzen, ja, ein digitales Training bedeutet nicht, ich nehme ein Präsenztraining und mache daraus jetzt eine WebEx oder ein Zoom-Meeting. Ja, das ist nicht digitales Training. Ja, es ist auch keine digitale Didaktik. Und das wirklich systematisch zu tun, ja, und sich da systematisch Gedanken zu machen, das ist etwas, da bin ich wirklich, wirklich traurig, dass wir da nicht auch, insbesondere auch im Schulsystem und auch in den Universitäten nicht weiter sind.
Ja, jetzt hattest du es gerade schon angesprochen oder darauf hingedeutet, es geht ja da auch um lebenslanges Lernen. Und vielleicht, weil das ein Thema ist, was dich auch beschäftigt und bewegt, bist du gerade deswegen ja auch Geschäftsführer der DBU. Was steckt denn eigentlich hinter dieser Wirtschaftshochschule, bei der wir uns mit PwC beteiligen?
Ja, vielleicht ganz spannend erstmal, dass wir uns beteiligt haben, oder? man muss sagen, das ist schon ein cooler Move, den PwC da gemacht hat. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, haben wir eigentlich für uns gesagt, wir müssen viel mehr in Ökosystem denken, weil wir als Berater vielleicht auch gar nicht alles alleine können, sondern uns einfach auch gute Partner zur Seite holen können, die das, was wir können, prima ergänzen, ne? Damit wir wie die Avengers, ja, ein bisschen einfach gemeinsam was Gutes für den Kunden oder auch für die Gesellschaft erbringen können. Und wir haben dort bei PwC einen klaren Schwerpunkt auch auf das Thema Upskilling gesetzt, weil wir gemerkt haben, unsere Kunden haben immer wieder eigentlich zwei Probleme, ja, zum einen Fachkräfte gewinnen und zum anderen aber auch in der Breite ihre Mitarbeiter zu technologischen Themen, Digitalisierungsfragestellungen abzuskillen. Und da haben wir einen Partner gesucht und mit der DBU dann eine der innovativsten Hochschulen in Deutschland entdeckt, wo wir gesagt haben, Mensch, da beteiligen wir uns dran, um da gemeinsam auch zu wachsen. Was ist die DBU? Die DBU ist die Wirtschaftshochschule fürs digitale Zeitalter. Wir sind digital im Inhalt und in der Form, ja, also ganz klar Boutique-Universität, bei uns studierst du keine Medizin, kein Lehramt, keine Biologie oder Sport, sondern Digitalwirtschaft in irgendeiner Form. Und auch die Weiterbildungsprogramme haben diesen Themenschwerpunkt. Mhm. In der Form bedeutet, wir machen genau das, was ich gerade gesagt habe, was vielfach halt auch fehlt. Wir sind nämlich eine Hochschule, die von Anfang an eine sehr digitale Didaktik hatte und Präsenzlehre mit sehr digitaler, semi-virtueller Lehre kombiniert auf einer eigenen Lernplattform und damit sowohl Studierende, also Privatpersonen, aber auch eine ganze Menge von Kunden, ja, Mittelstand, Familienunternehmen, aber auch kommunale Unternehmen mit guter digitaler Bildung versorgt.
Und was macht jetzt für dich genau gute digitale Bildung aus?
Puh, das ist eine schwierige Frage, weil auch das Wort gut ist ja immer sehr, sehr dehnbar, ja. Vor allem eine intelligente Verknüpfung unterschiedlichster Formate. Weil ich glaube, die Schwierigkeit ist, wenn wir über digitale Bildung reden, dann tendieren alle dazu, Dinge von der Stange einzukaufen. Ja, das ist total einfach, total günstig, zum Teil auch. Und dann hat das ja mal jeder gemacht. Ja, gute digitale Bildung muss aber vor allem eins schaffen, den Praxistransfer. Und sie muss anwendungsorientiert sein. Mhm. Und genau so sind jetzt, ohne dass ich jetzt hier viel Werbung machen möchte, auch unsere Studiengänge aufgesetzt. Ja, du hast dort Module, die sequenziell hintereinander laufen, also nicht wie an vielen anderen Unis, kennst du bestimmt auch noch, 8 Klausuren in einer Woche oder so. Ja, das haben wir so nicht, sondern wir haben ein Modul, das dann 4 Wochen läuft. Dort hast du sehr virtuell auf der Plattform Möglichkeiten, nach deinem Tempo, wann du willst, wo du willst, zu studieren, über Podcast-Formate, Videos, Inhalte, Bibliothek, Foren und so weiter. Du hast dann einmal in der Woche, zweimal in der Woche ein Klassenzimmer, ein digitales mit deinem Professor. Ja, und das Ganze schließt dann mit einem Praxistag ab oder zwei Praxistagen ab in Präsenz. Und dort treffen wir uns dann entweder in Berlin bei der DBU oder wir haben ein paar regionale Kohorten bei einem Unternehmen. Ja, das sind dann verschiedene Unternehmen, die Studierende entsendet haben in einer bestimmten Region, zum Beispiel in Stuttgart in der Nähe. Und dann trifft man sich bei einem der Unternehmen. In dem Fall jetzt zum Beispiel Kärcher, ja, oder einer Haro Höfinger. Und kommt dort genau zu diesem Punkt, ne, was macht gute digitale Bildung aus? In die Anwendung. Dass man dann nämlich das, was man auch digital gelernt hat, dann auch nochmal anwendet. Ja, und zwar auf konkrete Produkte, auf konkrete Fragestellungen, weil am Ende verfestigt sich Wissen erst dann, wenn es wirklich auch angewendet wird. Ja, wenn es wirklich auch, wenn man weiß, was ist denn ein Datenpunkt? Was passiert denn da ganz konkret? Ja, und das macht es am Ende aus, weil alles andere, mal ganz böse gesagt, ist sonst nur Unterhaltung. Das ist gemein, ne?
Wenn man ja, ein bisschen, aber es ist in Ordnung. Jetzt fehlt gerade das Stichwort Praxistransfer und viele Unternehmen erkennen ja jetzt auch immer mehr, dass es eben die Notwendigkeit gibt, die eigenen MitarbeiterInnen eben digital zu schulen und die DBU setzt ja, so wie du gerade auch beschrieben hast, genau an diesem Punkt auch an und nimmt eine wichtige Rolle eben bei der Ausbildung der digitalen Fertigkeiten der nächsten Generation ein. Welche Fähigkeiten siehst du auch mit Blick auf die Zukunft der Arbeit denn als besonders wichtig an?
Ich meine, das ist jetzt natürlich eine sehr breite Palette. Ich glaube, man kann da aber durchaus auch so erstmal grundlegend so Richtung der Untersuchungen vom World Economic Forum gucken, wo es wirklich darum geht zu sagen, naja, sowas wie bereichsübergreifendes Denken und Arbeiten, ja, super wichtige Fähigkeit. Das ganze Thema kritisches Denken, ja, oder Problemlösungsfähigkeit, auch super wichtige Fähigkeit. Und ansonsten aber natürlich auch Grundlagenwissen mit Blick auf Technologien. Es muss nicht jeder programmieren können. Ne? Ein Freund von mir sagte, die erste Fremdsprache, die mein Sohn mal lernen wird, ist Python. Oder Panda, weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja, kann man machen. Ne? Mhm. Ich glaube, am Ende ist es aber auch entscheidend, dass man ein gewisses Verständnis dafür hat. Ja, dass man auch versteht, wie einfach auch Wirtschaft funktioniert, wie Geschäftsmodelle funktionieren. Wie, wenn ich als Unternehmen auf einmal meine Fabrik automatisiere, was passiert denn da eigentlich konkret? Und ich das nicht behandle wie ein Handy oder ein Fernseher oder ein Auto im normalen Fall und es einfach benutze. Ja, ist auch gut, aber das auch tiefergehend zu verstehen, um damit dann auch Mehrwert zu kreieren. Sich selber vielleicht auch zu entlasten von sehr repetitiven Aufgaben, die halt Maschinen besser können. Wenn wir ganz ehrlich sind, der Mensch ist ja keine Maschine. Wir arbeiten zwar manchmal wie Maschinen, aber eigentlich sind wir dafür nicht gedacht. Und ich glaube, am Ende muss es das Ziel sein, dass wieder für kreatives Arbeiten, kreative Problemlösung, Innovation, dafür der Raum geschaffen wird. Und da kann Technologien sehr großen Beitrag zu leisten.
Neben deiner Geschäftsführertätigkeit treibst du ja auch entsprechende Kundenprojekte voran, die sich der digitalen Transformation oder auch Upskilling-Projekten widmen. Kannst du vielleicht ein beispielhaftes Projekt beschreiben, welchem du dich in der letzten Zeit gewidmet hast?
Ja, kann ich sehr gerne tun. Also wir begleiten gerade unterschiedlichste Unternehmen in unterschiedlichstem Umfang bei ihren Upskilling-Projekten. Und was mir eigentlich immer besonders gut gefällt, ist, wenn es nicht hier darum geht, singulär, ich sag mal, nur kleinere Gruppen auszubilden, weiterzubilden, sondern es wirklich als Möglichkeit zu nutzen, so ein Programm aufzusetzen, um das gesamte Unternehmen zu transformieren. Mhm. Weil am Ende stehen fast alle Unternehmen gerade vor der Herausforderung, sich immer wieder neu zu erfinden. Und damit meine ich nicht einfach nur Geschäftsmodelle, Produkte, sondern am Ende auch als Organisation. Wie arbeiten wir in Zukunft zusammen? Wie kommunizieren wir miteinander? Was sind die Werte, die für uns wichtig sind? Was sind Arbeitsmodelle? Diese ganzen Themen stehen bei den Unternehmen auf der Agenda und die können über ein Programm, was man aufsetzt und wo man den Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt, sich weiterzubilden, ein Teil der Reise zu sein, sehr, sehr gut begleitet werden, weil das einfach auch Wertschätzung ausdrückt. Und da begleiten wir gerade mehrere mittelständische Unternehmen oder auch Familienunternehmen dabei, genau das zu tun. Und das beginnt dann zum Beispiel meistens mit so einer Art, ich sag mal, Digital Day, ja, wo wir wirklich in sehr, sehr kompakten Workshop-Einheiten bestimmte Grundlagen vermitteln, und zwar an alle, ja, und zwar an alle Mitarbeitende. Da geht es dann nicht nur um 10 Auserwählte, sondern um alle, ja. Weil am Ende soll ja jeder verstehen, warum entwickeln wir uns in die Richtung, warum machen wir jetzt auch E-Commerce, ja, wenn man das vielleicht noch gar nicht macht, oder warum haben wir auf einmal digitale Services? Und da sind dann so Themen wie, weiß ich nicht, Social Media Basics, ja, da sind so Themen wie Datenschutz, die an alle auch wirklich herangetragen werden. Und dahinter haben wir dann in der Regel sogenannte Learning Journeys, wo unterschiedliche Personengruppen, je nachdem, welchen Themenschwerpunkt sie halt haben oder welchen Fachbereich sie angehören, nochmal dediziert dann auch in dieser Rolle trainiert und weiterentwickelt werden. Ja, wo dann wir auch aus unterschiedlichen Elementen Learning Journeys bauen, die dann damit beginnen, dass man vielleicht einen digitalen Lernsprint macht. Danach kriegt man nochmal ein Coaching, dann hat man einen Workshop, dann hat man ein Anwendungsprojekt. Ein paar andere werden vielleicht ein Studium beginnen, Bachelor Data Science. Ja, und das zusammen dann zu orchestrieren und damit über auch ein, das ist jetzt nichts von, wir reden jetzt hier nicht über 6 Monate, ne? Das ist ein Zeitraum von 18, 24 Monaten, so ein Programm mit aufzusetzen, zu orchestrieren, durchzuführen und damit zu merken, wie sich auch etwas tut in diesem Unternehmen, wie alle auf einmal anders arbeiten. Ja, auch dieses ganze Programmmanagement dahinter, mal kuratierten Content bereitzustellen, nochmal Impulse zu setzen. Ja, dann jeden zweiten Mittwoch gibt's dann eine kurze Session zum Thema Wellbeing, ja, und Gesundheit am Arbeitsplatz. Das sind so Dinge, ich kriege jetzt schon richtig so ein Kribbeln in der Haut, ja. Also da bist du am Herz des Unternehmens unterwegs und das macht mega viel Spaß und zeigt auch am Ende, wenn du das mit den Menschen zusammen machst, ja, dann wird das auch erfolgreich.
Man sieht es dir auch an, das können die HörerInnen jetzt leider nicht sehen, aber ich denke, man hört es auch in deiner Stimme. Ja, ich denke, Unternehmertum ist vielleicht auch eine Kompetenz für die Zukunft und da gibt's auch eine kleine Schnittstelle zwischen uns, weil ich da an die Next Level Initiative denke, bei der wir uns ja auch das erste Mal tatsächlich über den Weg gelaufen sind, wenn auch nur virtuell.
Ja, da das ist total traurig, ne? Bin ich immer noch traurig. Also wer das jetzt hört, Anne und ich kennen uns schon relativ lange und haben uns leider noch nie persönlich gesehen. Ja, weil es echt so zum Start der Pandemie eigentlich stattgefunden hat, ne?
Ja, ja, stimmt. Aber vielleicht dann nach deiner Elternzeit.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn alles wieder in Ordnung ist, hoffentlich. Genau, aber da sind wir uns eben über den Weg gelaufen und ich würde gerne bei dir in Erfahrung bringen, ob du unseren HörerInnen einmal erklären magst, was denn eigentlich Next Level ist und welche Rolle du da einnimmst.
Next Level ist die Startup-Initiative und Entrepreneurship-Venture-Capital-Initiative von PwC. Wir haben dort 250 Mitarbeitende in ganz Deutschland, die sich in diesem Segment engagieren. Wir haben ein Kernteam in Berlin, aber wir haben auch regionale Teams in der Region Süd, West, Ost, Mitte, Nord. Die dort jeweils in den Regionen ganz, ganz intensiv mit Startups arbeiten oder auch, ich sag mal, mit dem Startup-Ökosystem. Und dazu gehören natürlich neben Verbänden, IHKs, Wirtschaftsförderern und Co. auch natürlich Corporates, Mittelständler, Familienunternehmen. Und wo wir gemeinsam, ja, ich sag mal, in der Region dieses Thema Gründertum und Unternehmertum fördern. Mit diversen Programmen, wie zum Beispiel unserem Scale-Programm, wo Startups über einen kurzen Zeitraum von ein paar Wochen nochmal trainiert werden, um aufs nächste Level zu kommen, ja, mit Blick auf Finanzen, mit Blick auf Pitch Deck, mit Blick auf diverse andere Themen und wo wir die dann wiederum auch mit unserem Ökosystem, mit dem Netzwerk auch in Verbindung bringen, denn am Ende braucht ein Startup nicht nur eine gute Idee, ein gutes Team und Geschäftsmodell, sondern auch finanzielle Unterstützung oder auch Wissen, vielleicht aus der Corporate Welt und das zu orchestrieren, das machen wir. Das machen wir vielfach auch nicht als Hauptberuf. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich die Region West leiten darf, als Kind des Ruhrgebiets, aber auch mit vielen Verstrickungen Richtung Ostwestfalen, Richtung Münsterland, Richtung Rheinland bis nach Aachen. Damit mit dir, Anne, mit ein paar anderen das voranzutreiben, das macht tierisch viel Spaß. Ich glaube, die Region hat unglaublich viel Potenzial, was Gründertum angeht, aber auch tolle Firmen, die das mit unterstützen. Und dieses Ökosystem zu bespielen, Leute miteinander zu vernetzen, das ist da unser Job. Und natürlich haben wir auch diverse Projekte in dem Kontext, begleiten Finanzierungsrunden und ähnliches. Das sind dann so Themen, die, das klingt jetzt nach, kommt oben drauf. Ja, kommt es, aber es macht mega Spaß, weil das einfach Themen sind, die halt dann nicht bei Vox laufen, ja, bei Hülle der Löwen, sondern im echten Leben. Und das da dabei zu sein, ist etwas, wo man immer was lernen kann.
Ja, geht mir ganz genauso. Es macht unglaublich Spaß, da ein Teil davon zu sein. Und ich finde, die letzten Minuten oder unsere Podcast-Aufnahme wurde klar, dass du viele unterschiedliche, spannende Themen vorantreibst. Was ist denn für dich bei all diesen unterschiedlichen Themen die vereinende Komponente?
Ja, du hast es mir gerade schon vorausgenommen. Eigentlich ist es das Unternehmertum irgendwo. Ja, weil ich schon immer jemand war, der gerne Dinge in die Hand nimmt, vorantreibt, macht, ja, Mut zum Machen, mit viel Freude und mit Spaß. Das ist mir total wichtig. Das klingt so simpel, ne? So, was ist dir am wichtigsten? Mir ist wichtig, dass ich Spaß habe, Freude habe, glücklich bin. Mhm. Ja, auch da muss man sagen, da Wille und Demut, da muss man auch dankbar für sein, dass das so ist. Ich habe ganz, ganz tolle Kollegen bei PwC. Glück, auch eine ganz schöne Breite an Themen mitbespielen zu dürfen. Oder ich durfte sie mitbespielen, sagen wir es mal so. Mhm. Und am Ende, das, was es durchzieht, ist Unternehmertum. Ja, Dinge machen, vorantreiben. Und ich glaube, jetzt in der jetzigen Rolle kann ich eine Menge bewegen, sowohl was meine persönliche Agenda angeht, ja, Stichwort Bildung, Stichwort auch der Gesellschaft ein bisschen was zurückgeben und zum anderen gleichzeitig auch etwas, wo wir Kunden, Menschen dabei unterstützen, besser zu werden. Ja.
Zu guter Letzt habe ich noch eine Frage. Gibt es einen Fun Fact über dich, den du mit unseren HörerInnen teilen möchtest?
Ein Fun Fact, liebe Anne. Ja, da gibt es natürlich ganz viele und ich muss mir jetzt den rauspicken, den ich hier teilen möchte. Ich nehme einfach mal zwei. Ich glaube, ein Fun Fact, der vielleicht beim Germanistikstudium dann doch nahe liegt, aber vielleicht auch nicht, ist, ich habe tatsächlich ein Kinderbuch geschrieben, Kiki und die Kirschkernbande. Liegt aber jetzt seit ja, über 10 Jahren bei mir in der Schublade, obwohl man es natürlich ja, Drag and Drop quasi veröffentlichen könnte. Habe ich irgendwie nie gemacht. Ich habe mir vorgenommen, in dem Moment, wenn mein Sohn lesen kann, der Erste, dann werde ich es veröffentlichen. Und Fun Fact Nummer zwei ist, ich weiß nicht, wer sich an Stefan Raab noch erinnert, ja, und auch an einen Stunt quasi, wenn man so will, mit einem Red Bull-Flieger. Ich habe das auch mal gemacht. Ich bin von einer Kommilitonin damals überrascht worden, dessen Vater war Pilot oder ist Pilot und hat uns dann in seinem Sportflieger mitgenommen und wir haben mehrere Loopings gemacht. Ich konnte 3 Stunden danach nichts essen oder trinken, aber es war cool. Ja, das ist echt so eins der verrücktesten Dinge, die ich je gemacht habe.
Sehr cool. Ich glaube, ich würde es mich nicht trauen.
Ja, ich war mir auch nicht vorher auch leider auch nicht so bewusst, wie krass das ist. Ja.
Vielen Dank für die spannenden beruflichen sowie privaten Einblicke, Sebastian. Das Gespräch mit dir inspiriert mich gerade total und ich hoffe, unseren HörerInnen geht's genauso. Und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mir hat es total Spaß gemacht, liebe Anne, dein Gast zu sein. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich stehe natürlich jederzeit per LinkedIn oder Co. auch so zur Verfügung, falls jemand mal sagt, Mensch, was würdest du denn in der Situation machen? Oder hör mal, macht ihr das bei PwC auch? Oder sag mal ihr an der DBU jederzeit. Ich glaube, wichtig ist, wenn man darüber nachdenkt, ja, was möchte man werden? Wie möchte man seinen Weg beschreiten? Dann ist das Wichtigste immer, sich selbst treu zu bleiben, das zu machen, was einem wichtig ist, das zu machen, was einem Spaß macht. Weil mein Motto ist da immer ganz klar, Profit will come. Ich glaube fest daran, wenn man etwas mit Freude macht, ja, dann macht man es meistens auch ganz gut. Ja, und dann wird das auch irgendwie gewertschätzt und dann kommt am Ende der Profit monetär oder durch Wertschätzung oder durch ein paar glückliche Gesichter, ja, auf jeden Fall zurück. Und ich glaube, wenn man dem Motto folgt, dann kann man nicht so viel falsch machen. Und ich danke auf jeden Fall auch nochmal fürs Zuhören.
Ich konnte halten, was ich versprochen habe. Dann teilt diese Podcast-Folge gerne mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniert unseren Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Wir hören uns wieder. Versprochen.